SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Ist es nicht schön, dass es auch in deinem Alter noch erste Male gibt?
Jetzt aber gut, oder?
Du hast gestern Abend zum allerersten Mal genetflixt. Tatsächlich.
Ja, das war.
Ja, okay. Ja. Es gibt übrigens, das möchte ich gleich mal vorneweg schicken, ganz öffentlich-rechtlich, noch ganz viele andere tolle Streaming-Anbieter, Amazon Prime, Sky und so weiter. Aber momentan.
Und vor allen Dingen unsere Mediatheken.
Selbstverständlich, ja. Aber momentan ist das Thema Fisch wieder auf der Agenda. Und das liegt vor allem an einer Dokumentation oder ich nenne es mal besser Film beim Streaming-Anbieter Netflix. Seaspiracy ist seit Wochen unter den Top 10 aller Filme. Wirklich Wahnsinn. Und wir haben auch eine Mail bekommen dazu von Gerrit, die schrieb an klimazentrale@swr.de. Nach der Doku habe ich mein Konsumverhalten beim Fisch grundlegend verändert. Ich möchte gar keinen Fisch mehr essen, außer er wurde eigenhändig gefangen. Und wenn man mal das Internet durchforstet, dann geht das sehr vielen Menschen so, weil dieser Film kommt zum Schluss. Lass das Meer allein, esst keinen Fisch mehr, die globale Fischerei macht das Meer kaputt und befeuert den Klimawandel. Das ist ein hartes Urteil und darum müssen wir heute reden. Ist wirklich nur der Komplettverzicht eigentlich ein Weg oder gibt es nachhaltigen Fischfang? Und jetzt möchte ich dich fragen, Werner, wie war denn dein Netflix-Abend?
Ich fand es beeindruckend, wie das gemacht ist, aber ich würde es eher in die Kategorie Agitprop einordnen als Dokumentation, also Agitation und Propaganda. Es ist ein ganz klares, emotionales Ding, das etwas will. Punkt. Und es hat so diese Attitüde, oh Gott, ist das alles schlimm und das habe ich ja gar nicht gewusst. Da würde ich mal sagen, ist der Autor dran schuld und nicht die Welt.
Also man muss den Film übrigens nicht gesehen haben für diese Folge Klimazentrale.
Nein, aber das müssen wir klar
der,
sagen.
Der Film hat auf jeden Fall ganz steile Thesen. Er sagt sehr, sehr vieles, was mittlerweile auch schon wieder widerlegt ist. Wobei ich sagen muss, im Grundding ist ja der Tenor, das Meer ist überfischt und wir machen, wenn wir so weitermachen, das kaputt. Das kann man ja schon unterschreiben.
Also man kann unterschreiben, dass es ganz viele Teile des Meeres gibt, wo zu viel gefischt wird. Aber das ist ja eine apokalyptische Vision, die sagt, wir bringen alles um, wir machen das Meer total leer und tot und alles ist kaputt und man kann überhaupt das Meer nur retten, indem man es gar nicht mehr nutzt. Ich meine, denk dir das mal andersrum. Das gilt auch für die Wälder, für das Ackerland, für alles. Wir nutzen das alles und wir nutzen es so, dass wir die Natur dabei heftigst verändern, negativ verändern. Wenn ich den Maßstab also anwende, dann bleibt uns nur ein Weg, nämlich der kollektive Selbstmord. Ich finde, man muss die Dinge zu Ende denken. Das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist einfach auf die ganz große Tränendrüse gedrückt. Zu Recht. Das so richtig, das in vielen Details ist und so bedauernswert das alles ist. Aber wir sollten auch irgendwo uns selbst als Spezies noch ernst nehmen und sagen, okay, wir müssen hier mit 5, bald 9 Milliarden Menschen überleben. Und das wird nicht ohne Kollateralschäden abgehen. Wer ist denn so blauäugig zu glauben, dass die Welt bleibt, wie sie ist? Wir leben im Anthropozän, das heißt in dem Zeitalter, in dem die Menschheit maßgeblich die Welt beeinflusst. Das ist kein Zufall, das ist so.
Auf jeden Fall. Ich fand ehrlich gesagt, danach war ich platt. Das ist ja wirklich auch ein Blockbuster. Man sieht Blut. Also diese Doku geht wirklich los mit Polizeisirenen, mit Menschen mit Maschinengewehren, Blut von toten Fischen. Also das ist wirklich sehr erschlagend. Und danach, ja, hat man nicht mal jetzt unbedingt Lust, sich ein Lachsfilet zu braten. Ob man das tun soll, das klären wir.
Aber das ist so ein bisschen... Ist auch ein bisschen Glorifizierung dabei, also des Autors, wie gefährlich der da unterwegs war. Ich glaube, an vielen Plätzen war der gar nicht, das ist Archivmaterial gewesen. Da ist viel zusammengestückelt und wenn ein Polizeiwagen vorbeifährt in einem Hafen, heißt das noch lange nicht, dass du in Gefahr bist. Also das war schon eine heftige Show.
Absolut.
Kommen wir zu den Inhalten, aber weil ich glaube, da kommen wir weiter mit.
Ganz exakt und wie gesagt, man muss ja auch nicht zugeschaut haben. Ich finde zum Beispiel, er behauptet, 2048 gibt es keine Fische mehr im Meer, wenn wir so weiterfischen. Selbst der Wissenschaftler übrigens, der diese Zahl in einer Studie mal genannt hat, distanziert sich heute davon, weil die Daten schon knapp 20 Jahre alt seien und nicht mehr verlässlich. Jetzt kann man aber auch diskutieren, ob es mehr jetzt 2048 leer ist oder 50 Jahre später. Fakt ist, dass 90% der Fischbestände schon gefährdet sind. Also das heißt, 34% sagt man überfischt. Das zum Beispiel das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Ganz
und
genau.
60% sind voll ausgeschöpft. Also da ist der Bestand an der Belastungsgrenze. Das ist ja, das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Aber das ist ein Unterschied. Ja, aber das ist ein Unterschied. Und alleine das, ich komme jetzt in eine komische Position, das alles rechtfertigen zu müssen, aber ich finde, man muss genau sein. Also, ein Drittel der Bestände sind in der Tat überfischt, gar keine Frage. Aber der Großteil ist an dem Punkt, wo man sagen kann, der erhält sich so. Man darf bloß nicht mehr fischen. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, die sind in einem kritischen Zustand. Nein, sie sind maximal genutzt. Klingt brutal, ist aber, wie gesagt, ein wesentlicher Unterschied, weil es bedeutet, dass das System noch funktioniert. Und wenn wir nicht noch zulegen, auch weiter funktionieren wird. Das ist ein wesentlicher Unterschied und ich glaube, das muss man auch ganz, ganz deutlich sehen. Wir werden das Meer nie leer fischen, aber wir können es partiell ganz schön tot machen. Und da kommt es wiederum drauf an, wie man das genau misst. Wenn man nämlich die Cluster sozusagen entsprechend groß macht, dann ist das Meer praktisch in Gänze befischt. Wenn man die Cluster, in denen Kutter unterwegs sind, realistischer einschätzt, kleiner macht, dann sind das plötzlich tatsächlich nur noch etliche Prozent des Meeres und weit mehr als die Hälfte der Meere wird gar nicht befischt. Also da gibt es einen Streit unter Wissenschaftlern. Man muss sehr genau hingucken und in dieser Doku waren überhaupt keine Wissenschaftler, sondern in der Regel Aktivisten von Verbänden. Es waren wirklich keine Meereswissenschaftler da drin. Null. Außer einer Taucherin, das ist richtig.
Ja.
Aber es ist sonst kein derzeit praktizierender Wissenschaftler drin gewesen. Und das finde ich ziemlich bedenklich, weil es verstellt den Blick auf die echten Probleme. Die kann man ja in ganz anderen Berichten nachlesen, nur um auch mal diese Attitüde, das ist alles so furchtbar neu und von uns recherchiert worden. Da steht alles in Berichten, die jeder lesen kann. Ganz lesenswert, der World Ocean Review, den haben deutsche Meereswissenschaftler überwiegend, ich glaube, es gibt schon 6 Bände von, herausgegeben, kann man kostenfrei downloaden. Ganz großartiges Werk über den Zustand der Meere. Oder heute erschienen, beziehungsweise jetzt im April 2021 erschienen, der UN-Bericht, die zweite Analyse über den Zustand der Meere. Auch da ist viel über Fischerei drin. Das sind all die Quellen, wo all das drinsteht und wer das wissen will, liest das.
Der Film hat halt alles sehr, sehr geballt. Also ich meine, der spricht alle Themen an, die auch schief laufen. Illegale Fischerei, fehlende staatliche Kontrollen, schädliche Subventionen, ungewollter Beifang, auch unmenschliche Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, ja, also es ist glorifiziert, das war ein gutes Wort. Einige Fachleute sagen nämlich, es gibt schon die Möglichkeit, nachhaltig zu fischen. Natürlich ist das nachhaltig zumindest sehr weit von dem entfernt, sehr, sehr weit von dem, was wir heute machen. Und wir können ja mal in eine positive Richtung gehen und sagen, Mensch, welchen Fisch kann man denn noch essen, ja? Was kann man nicht mehr essen? Wobei ich sagen muss, ich habe mehrere Fischratgeber, unter anderem vom WWF, aber auch von Greenpeace durch und muss sagen, naja, es gibt Karpfen.
Nein, also, das ist jetzt das absolut Grüne. Karpfen, ja, also Fische, die Pflanzenfresser sind aus Aquakultur oder aus Naturgewässern in der Region in Deutschland. Das ist natürlich immer eine Bank. Sofern jetzt nicht alle losziehen und alle Forellenbäche leer fischen, dann ist das auch nicht nachhaltig. Das ist nämlich das andere Problem. Aber da Forellen sind auch Fleischfresser.
Also,
stimmt. Aber Karpfen, ja, das sind Fische, die man auch in Aquakulturen relativ einfach und ohne größere Aufwendung züchten kann.
Karpfen und Wels hatten beide so einen grünen Bubble. Es gibt auch eine App, da kann man das sehen, ist eingeteilt in grün, gelb und rot. Und wirklich, also Karpfen und Wels war das Einzige, was wirklich sehr, sehr grün war. Wobei man jetzt auch schon sagen muss, naja, das geht ein bisschen an der Realität vorbei. Ich habe mal geschaut, was essen wir eigentlich so gerne in Deutschland? Und es ist Lachs. Für mich nicht überraschend gewesen, jawohl, der größte Anteil am Verbrauch ist Lachs, gefolgt von Alaska-Seelachs, gefolgt von Hering und dann natürlich noch Thunfisch. Und wenn man das aber nachschaut, da ist sehr viel sehr schlecht. Alaska-Seelachs, schlecht. Lachs, auch nicht unbedingt sehr gut. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aquakultur, da kommen wir später noch dazu. Ich rede jetzt von Wildfang. Hering, ja, wenn er aus dem Nordwestatlantik ist oder aus Teilen des Nordostatlantiks. Beim Thunfisch muss man gucken, der sollte nur mit Handleinen gefangen sein. Also ehrlich gesagt, stellt man schnell fest, bei diesen sehr beliebten Fischarten, wird es sehr, sehr dünn oder sehr schwierig und man muss auf jeden Fall ganz genau gucken, wenn man was Nachhaltiges will, wo das herkommt und wie das gefangen wurde.
Absolut. Natürlich, das ist ja völlig unstrittig, ist unser Konsum in der Menge wieder deutlich zu viel und macht eben die Probleme größer. Er ist zwar konstant. Also man hat die Zahl 80 Millionen Tonnen weltweit an Fang. Da kommt nochmal ein Drittel Beifang obendrauf, der praktisch tot wieder ins Meer geworfen wird. Nutzlos, völlig irrsinnig. Mhm. Aber das ist seit Jahren eigentlich stabil. Da gibt es zwei Gründe oder einen Grund eigentlich für. Es ist gar nicht technisch möglich, mehr zu fangen, weil eben die Bestände auch nicht so dicke sind, dünner geworden sind. Und damit hat das aber auch irgendwie so einen Punkt erreicht jetzt. Das ist das Gute, wenn man so will, an dieser, dieser Zahl. Also den Konsum.
Der Konsum ging ja schon nach oben. Also ich meine, in den vergangenen 50 Jahren hat sich der Fischkonsum weltweit mehr als verdoppelt.
Ja, das ist richtig. In 50 Jahren, gar keine Frage. Die letzten 10 Jahre ist der Fang konstant und geht nicht mehr über diese gut 80 Millionen Tonnen hinaus.
Ja, ich meine, wir kompensieren das Ganze ja auch, dass nicht mehr im Wildfang gefangen werden kann mit Aquakultur. Ja. 50% der Fische, die wir so essen, kommen aus Aquakultur. Und darum reden wir da gleich aber drüber. Bleiben wir aber nochmal ganz kurz beim Wildfang. Einmal noch ganz kurz an den Ratgebern, die ich beide genannt habe. Also es gibt natürlich auch Kritik daran, kommt nicht überraschend vom Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels. Zum Beispiel der Greenpeace-Ratgeber wird als wirklichkeitsfremd benannt. Was mich schon aber so ein bisschen irritiert, es gibt eine ganz, ganz neue Studie, die kam jetzt raus im März. Und zwar haben sich da 26 Expertinnen und Experten hingesetzt, eine Studie im Fachmagazin Nature veröffentlicht, und zwar über Grundschleppnetze.
Ja.
Und ehrlich gesagt war es etwas erstaunlich. Diese Studie sagt, Grundschleppnetze, also kurz zur Erklärung, ne, die sind ganz am Meeresgrund. Damit kann man wunderbar...
Shrimps vor allen Dingen werden damit gefangen.
Genau, damit kann man wunderbar Shrimps fangen, Garnelen, Schollen, Seezungen, Kabeljau fangen.
Und Grundfische, ja.
Genau, Grundfische. Das heißt, am Meeresboden ist ein schweres Fanggeschirr, das wird da drüber geschleift und das setzt Kohlenstoffverbindungen aus dieser Sedimentschicht unten frei. Am Meeresboden wird in CO2 umgewandelt. Und das sorgt für eine Versauerung der Ozeane. Der Ozean kann weniger CO2 aufnehmen. Und natürlich auch die biologische Vielfalt am Boden wird bedroht. Und jetzt kommt's. Das soll wohl für eine Gigatonne CO2 pro Jahr verantwortlich sein. Wenn man das mal vergleicht, also die Luftfahrt vor Corona, das war auch ungefähr so viel, ne?
Also ja, solche Zahlen muss man sich immer genau angucken, halte ich für möglich. Die werden schon ihre Gründe dafür haben. Das ist aber nicht das einzige Problem. Das ist wie eine Planierraube auf dem Boden. Mhm. Der macht alles am Meeresboden platt. Der setzt nicht nur CO2 frei, sondern macht alles kaputt. Das ist sicher die absolut schädlichste Art zu fischen überhaupt. Und das trägt auch dazu bei, das kann man dem heute erschienenen Bericht der UNO entnehmen, dass die Todzonen im Meer immer mehr werden. Denn diese Fischerei wird ja vor allen Dingen eingesetzt in eher flacheren, küstennäheren Gewässern. Und dort wird dann quasi eben durch den Effekt, den du auch gesagt hast, das Wasser so sauerstoffarm, dass tatsächlich gar keine Fische da mehr leben können. Und die Zahl dieser Flecken, in denen grundsätzlich eine Todeszone quasi herrscht, in Nord- und Ostsee kennt man das, im Golf von Mexiko gibt es das sehr stark, die nimmt dramatisch zu. Die UNO hat gesagt, die hat sich von 400 auf 700 gesteigert in den letzten 20 Jahren und das ist extrem viel und das ist unter anderem dieser Art der Fischerei geschuldet. Also das ist ganz ohne Frage ökologisch ein Drama.
So, das heißt doch aber schon mal, wenn wir jetzt unseren Teller betrachten, Garnelen, zumindest aus Wildfang, Scholle, Seezunge, Kabeljau und Seelachs, da sind wir schon mal etwas eingeschränkt in dem, was wir essen sollen, auf jeden Fall. Ja. So, aber auch natürlich, wenn man auf den Thunfisch schaut, riesige, kilometerlange, 100 Meter tiefe Ringwadennetze sind da drin, die fangen ganze Schwärme, das ist schlecht für den Bestand, aber auch ein Schleppnetz ist schlecht, weil viel Beifang dabei ist. Also, wenn man natürlich eine Weile recherchiert, merkt man schon, das ist gar nicht so einfach, weil man hat immer noch so die Vorstellung, vor allem, wenn ein Siegel auf einer Verpackung ist, dass das so ein Fischerbötchen rausfährt, die Angel reinwirft und da kommt dann am Ende mein Fisch her. So läuft es aber nicht. Ich finde, das wird übrigens in der Doku schon auch mal deutlich, wie der internationale industrielle Fischfang funktioniert.
Das ist aber eigentlich ja, also jedem, der schon mal die Augen aufgemacht hat und eine Nachrichtensendung geguckt hat, klar, dass ich glaube, die 25 größten Fischfangnationen fangen 80% der Fische. Und die 1% der industriellen Trawler fangen die Hälfte der Fische weltweit. Mhm. Also das ist ganz ohne Frage so. Das ist ein hochtechnisches Unterfangen. Und da haben auch einige Nationen eben ganz klar die Nase vorne. Also das sind extrem die Chinesen, die alleine mit den Indonesiern zusammen ein Viertel des gesamten Fischfangens der Welt machen. Das sind große industrielle Flotten. Natürlich haben auch einige EU-Staaten, Spanien vor allen Dingen, da einen großen Anteil.
Jetzt zerreißt der Macher auch die Siegel in der Luft, auf die auch ich schon zurückgegriffen habe. Und ich weiß.
Was willst du auch machen in der Praxis?
Ja.
Was willst du machen? Du kannst das nicht alles nachvollziehen.
Das stimmt, Moment, aber es gibt natürlich auch Siegel, die besser sind. Also wir kommen schon dazu. Ich persönlich für mich habe doch etwas gefunden, womit ich zumindest klarkomme. Aber fangen wir doch mal bei dem bekanntesten Siegel an, beim größten, beim häufig eingesetzten MSC-Siegel. Das soll eigentlich seit 1997 für nachhaltige Fischerei stehen. An sich sollen eben die zertifizierten Betriebe nicht mehr fangen, als nachwachsen kann. Jetzt ist das aber von eigentlich sehr, sehr vielen Umweltschutzverbänden in der Kritik. 2018 gab es 60 Umwelt- und Meeresschutzorganisationen, die einen offenen Brief geschrieben haben. Unter anderem diese Problematik der Grundschleppnetze, die wir gerade angesprochen haben, die ist auch dort noch erlaubt, weil das MSC verbietet eigentlich keine legale Fangmethode, sagen sie selbst. Ausgeschlossen sind nur Gift- und Sprengstofffischerei. Gut, das schön, ja, dafür freuen wir uns. Also es gibt, wenn man da mal nachrecherchiert, sehr vieles, was sehr, naja, zu kritisieren ist.
Vor allen Dingen, und das gilt für das MSC wie auch für das FSC beim Holz, ist ganz ähnlich, sind die Zertifizierungsfirmen. Natürlich leben die davon, dass sie Zertifikate vergeben und nicht, dass sie Zertifikate entziehen. Mhm. Und deswegen gibt es einfach die Tendenz, die Augen zuzumachen. Das ist bei all diesen Siegeln ein Grundproblem, aber kaum zu vermeiden, weil die Alternative wäre ja eine durchgängige staatliche Kontrolle. Da müsste auf jedem Trawler mindestens ein staatlicher Kontrolleur mitfahren und der müsste so gut bezahlt werden, dass er gegen Bestechung absolut immun ist. Mhm. Das ist weltfremd. Also man braucht Zertifizierungssysteme und die sind immer anfällig. Das MSC ist aber von seinen Ansprüchen her nicht sehr hoch.
Ja, da geht deutlich mehr. Es wird zu wenig kontrolliert. Und wie du sagst, je mehr Zertifizierungen, desto mehr Geld. Das verleitet wahrscheinlich auch. Es gibt ein Naturlandsiegel, was auch für die Fischerei auf dem Meer angewendet werden kann. Das hat strengere Richtlinien für die Zertifizierung. Das liegt natürlich auch über einer Bio-Zertifizierung. Man verzichtet wohl auf kritische und umweltschädigende Fangmethoden. Man beachtet auch Sozialrichtlinien für Fischer und Angestellte. Und es gibt wirklich jährliche Kontrollen. So, und dann kommen wir doch mal zur Aquakultur. Sie ist ja wichtig. Wie gesagt, 50% der Fische kommen aus Aquakultur. Die Tendenz übrigens steigend. Jetzt wird im Film ganz kurz einmal erwähnt, naja, an sich könnte das ja Vorteile haben. Es gibt keinen Beifang, es gibt keine illegale Fischerei, es werden keine bedrohten Arten getötet. Nur dann kommt der eigentlich innerhalb von 3 Minuten irgendwie zu einem desaströsen Ergebnis. Also es wird also überhaupt keine Best Practice gezeigt. Das war wirklich absolut ekelhaft. Das war einfach nur ein Tank voll toter Lachs. Mit eben der Behauptung, dass 50% sterben und alle infiziert sind mit Läusen, Chlamydien und Infektionen. Das ist wahrscheinlich in einem Zuchtbetrieb. Auf jeden Fall gibt es diese. Nur ich finde, bei Aquakultur, da sehe ich noch einen Funken Hoffnung, wenn man sie streng zertifiziert und kontrolliert betreibt.
Das denke ich auch. Man muss sich ja Folgendes vor Augen halten. Wir sind auf den Weltmeeren eigentlich immer noch vor der neolithischen Revolution. Das bedeutet, wir sind noch Jäger und Sammler, sind noch nicht sesshaft gewordenen Bauern in unserer Entwicklungsgeschichte. Wir ziehen als Jäger und Sammler los, werfen unsere Netze aus und holen den Wildfisch. Punkt. Aquakultur, das ist die neolithische Revolution. Das ist im Wasser das, was wir an Land gemacht haben, als wir Tiere gezüchtet haben und Äcker angelegt haben. Also man bewirtschaftet seine Ressource. Und insofern ist Aquakultur sicher grundsätzlich der Weg, etwas mehr nachhaltig zu erzeugen und damit mehr Menschen ernähren zu können. Das kann man aber sehr unterschiedlich machen. Du hast gesagt, es gibt Aquakulturen, die muss man so in Bausch und Bogen fast ablehnen. Das sind auch wieder Shrimps. Das muss man nochmal deutlich sagen. Wildfang ist Mist und Aquakultur ist auch Mist. Shrimps schmecken gut, aber das ist umwelttechnisch wirklich nicht zu rechtfertigen. Mhm. Denn die Mangroven der Welt werden übernutzt und abgeholzt wegen Shrimpsfarmen an den Küsten in Südostasien. Das ist ein riesiges Problem für die gesamte Kette im Ozean. Und da geht es ganz schwer. Es gibt ganz wenig nachhaltige Shrimps. Bei Lachsen sieht das schon besser aus, gerade in Norwegen. Die haben da viel dazugelernt und das, was man so als Horrorvorstellung hat, das war sicher in den 70er, 80ern schlimmer, als es heute ist.
Mhm. Shrimps, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt aber auch ganz, ganz viele schlechte Lachsfarmen. Es ist tatsächlich ekelhaft, wenn man das manchmal sieht, weil man im Endeffekt eine Massentierhaltung sieht. Das ist das Gleiche wie im Tierreich. Und die Fische schwimmen in ihrem eigenen Kot. Sie sind verletzt. Das ist absolut ekelhaft tatsächlich. Das kann man aber meines Erachtens verhindern, wenn ich natürlich im Standard nach oben gehe. Was das MSC-Siegel für den Wildfang ist, ist das ASC-Siegel für die Aquakultur. Ich habe recherchiert und ich würde es kurz machen. Ja, es ist nett, wenn es drauf ist, aber so richtig viel bringt es auch nicht.
Naja, da ist die Kontrolle halt ein bisschen einfacher, weil die nicht irgendwo draußen auf dem Meer sind, sondern da weiß man, wo die Farm ist und da kann ein Kontrolleur sehr viel einfacher vorbeifahren und dann wird auch mehr kontrolliert. Mhm.
Ja, die Herkunft des Fischfutters muss klar sein. Antibiotika wird nur kranken Tieren gegeben. Wenn natürlich viele krank sind, dann ist das immer so eine Sache.
Was natürlich aber die Belastung durch Antibiotika, das kann man ja auch messen nachher, die ist deutlich zurückgegangen in den Lachsen.
Was natürlich in der Kritik war im Film und was man auch liest, ist natürlich, dass Zuchtfische ja auch oft Raubfische sind und sie werden also quasi selbst wiederum mit Fischen gefüttert. Also das Futter ist Fischmehl, Fischöl und wenn dann quasi der Wildfang erstmal gemacht werden muss, weil ich Futter brauche für die Aquakultur, dann habe ich ja auch nichts Gutes per se getan, oder?
Ja, aber da gibt es mehrere Dinge zu sagen. Zum einen, das ist die gute Aussicht, man arbeitet sehr intensiv an Alternativen, sowohl pflanzlichen, man kann Lachs auch mit pflanzlichen Stoffen ernähren, als auch mit Insektenfutter. Also indem man Insekten als Grundfutter sozusagen erzeugt und den Lachsen verfüttert. Das zweite ist, wir haben auch eine falsche Vorstellung, wie das im Meer ist mit der Futterkette. An Land ist es ja so, dass es relativ wenige Prädatoren gibt, große, also Raubtiere, und es ganz viele Pflanzenfresser gibt. Ja, da ist also das so eine Pyramide. Unten sind die kleinen Pflanzenfresser, größere, und dann die Prädatoren in unterschiedlichen Größen. Im Meer ist das umgekehrt. Das Meer lebt im Wesentlichen von Fleisch, also das heißt von Fisch. Im Meer gibt es nur relativ wenig Biomasse pflanzlicher Natur. Im Meer hat man eine Gigatonne Kohlenstoff, sozusagen Nahrungslieferanten, also Pflanzen, und 5 Gigatonnen Fisch. Mhm. Das heißt, die Fische fressen sich gegenseitig, das ist normal. Also, dass Fische fressen und dass da welche entnommen werden, das ist relativ normal. Und das kann man den Lachsen auch nicht zum Vorwurf machen.
So, dann gehen wir mal nochmal in der Kette nach oben. Also zum ASC-Siegel nochmal, auch der NABU sieht da ja Mindeststandards erfüllt. Besser sei aber gezüchteter Biofisch. Und da gibt es nochmal 2 Stufen, wie immer, das EU-Bio-Siegel. Bei dem EU-Biosiegel haben die Fische schon mal mehr Platz, so kommen wir wieder wie quasi beim Fleisch zur Sprache. Und Biofischfutter muss eingesetzt werden, ergänzt durch Fischfutter aus nachhaltig bewirtschafteten Fischereien. Und dann kommt noch das Naturland-Siegel. Und ich glaube, mit einer Aquakultur, die Naturland zertifiziert ist, da sind wir schon mal bei einem relativ guten Weg. Also die Fische bekommen tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, Futter aus pflanzlichen Zutaten und Resten, die bei der Speisefischverarbeitung anfallen. Dann sollten nach Möglichkeit verschiedene Fischarten gemeinsam gehalten werden. Der Einsatz von Hormonen zur Stimulierung ist verboten. Die Fische pflanzen sich natürlich fort und natürlich haben sie deutlich mehr Platz noch als in der EU-Bio-Verordnung. Sprich, ist es das? Ist das die Lösung? Also Fisch aus Aquakultur, die auf jeden Fall in diesem Verfahren arbeitet, naturlandmäßig?
Also das ist sicherlich das Nachhaltigste, was du tun kannst. Und das andere ist wieder, also ich bin kein Verfechter, der sagt, man darf keinen Fisch essen, aber ich denke, wir müssen auch beim Fisch bedenken, der ist gesünder vielleicht als rotes Fleisch, aber er ist eben auch nicht unbegrenzt vorhanden. Und wenn rein rechnerisch läuft die Fischfangmenge der Welt auf etwa 18 Kilo pro Kopf brutto hinaus im Jahr. Das bedeutet mit Haut und Gräten und Inhalt. Das heißt also, mehr als 10 Kilo bleiben da bestimmt nicht an Fisch pro Nase und Jahr übrig. Mhm. Das müssen wir uns immer mal vor Augen halten. Und das muss für die ganze Welt reichen und vor allen Dingen für Menschen, die kein Fleisch haben, die nur von Fisch leben. Es ist einfach ein knappes Gut. Und so sollten wir es eigentlich auch behandeln. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Genau, das war noch ein wichtiger Punkt. Also der WWF schätzt ja auch, dass 800 Millionen Menschen, also vor allem in Entwicklungsländern, angewiesen sind auf Fisch. Also Fischereiprodukte gehören da zu den wichtigsten Protein- und Nährstoffquellen. Und geht schlichtweg um Ernährungssicherung. Ja, ob wir Fisch brauchen, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber die kann man sich auch wie beim Fleisch immer stellen. Ich finde halt, Film ist sehr absolut und er hat nur eine Lösung: keinen Fisch mehr für niemanden sozusagen. Und ich bin halt immer ein großer Freund von einer Reduktion, auf jeden Fall. Das wäre schon mal der Schlüssel für vieles. Und wenn ich dann mal Fisch esse und ich sehe es als Delikatesse an, selten, dann halt gucken, dass ich das Beste bekomme, was da liegt. Und das gilt natürlich wieder wie beim Fleisch auch. Aber ich glaube, das wäre doch schon mal eine Lösung.
Absolut. Und ich bin sicher, die Konkurrenz um den Fisch wird geringer, wenn viele Menschen so einen Film gucken, weil Blut schockt Menschen ja ganz furchtbar. Und wenn es ein bisschen anders zugeht, als sie sich das vorgestellt hatten, vergeht ihnen offensichtlich gelegentlich ja total der Appetit. Und dann bleibt für alle anderen mehr. Nein, das war jetzt zu ironisch.
So, an dieser Stelle sehe ich schon wieder alle E-Mails, die reinkommen. Wir haben neulich auch eine Folge zu Fleisch aufgezeichnet.
Oh,
da
ja.
War die Resonanz natürlich auch so, weil wir beide ja auch hin und wieder mal Fleisch essen. Das war für manche durchaus problematisch. Aber
ich habe Verständnis für diese Haltung, aber ich finde, man muss sie nicht zwingend teilen müssen.
Nein, wenn man eine Lösung möchte, womit man etwas erreicht, ohne dass man sagt, es geht einfach nur noch vegan zu leben, beziehungsweise gar keinen Fisch jetzt in dem Fall zu essen, dann wäre es das. Und ich glaube, eine Reduktion, wenn man sie hart durchführt und nur noch das kauft, wo man sicher sein kann, okay, hier ist ein Siegel drauf, da habe ich schon mal echt ein gutes Gefühl dabei, dann kommen wir auf jeden Fall, glaube ich, in eine richtige Richtung.
Absolut.
So, das nochmal heute gesagt. Mein Gott. Werner, ich wünsche dir was und ich weiß gar nicht, was ich heute sagen soll. Einfach nur tschüss.
Ja, tschüss.